Podcast wird präsentiert von Excellence Flussreisen. Das Beste an Land und an Bord.
Hallo miteinander, das ist die neueste Ausgabe vom Travel News Talk. Ich bin der Reto Sauter, Redakteur vom Reise- und Tourismusportal Travel News. Heute bin ich am Hauptsitz vom Reisekonzern Der Tour Swiss in Zürich-Altstetten zu Gast. Bei der erfahrensten und besten Asienkennerin in der Schweizer Reisebranche, der Geschäftsführerin von der Kony-Marke Asia 365. Herzlich willkommen in unserem Podcast, Ruth Landolt.
Danke vielmals für die Blumen.
Ruth, du hast jahrzehntelange Erfahrung im Asientourismus und beschreibst dich selber als Schweizerin mit der asiatischen Seele. Bist du auf dem falschen Kontinent auf die Welt gekommen?
Gut, das ist jetzt eine Frage, wie weit das man glaubt. Und man kann ja auch sagen, ich bin einfach wiedergeboren auf dem falschen Kontinent. Also nach asiatischer Denkweise ist meine Wiedergeburt irgendwo in den Glarner Alpen erfolgt. Und wahrscheinlich stamme ich irgendwo aus einem Berggebiet in Südostasien.
Hast du eine Ahnung, warum es dir genau Asien so angetan hat?
Gut, die Faszination ist alt. Also die ist schon in sehr jungen Jahren, habe ich mich sehr stark angezogen gefühlt von der Philosophie, von den alten Meistern. Und nachher bin ich auch sehr früh eigentlich schon nach Asien gereist. Ich habe noch zu denen gehört, die nicht über Land bis nach Indien reisen. Und das geht ja heute nicht mehr so in dieser Form. Aber ja, es ist Faszination Asien hat mich sehr jung gepackt. Bin dann nachher zum Reisen gekommen, habe mich in Europa bewegt, vor allem Kultursachen, die mich interessiert haben. Und nachher, als ich dann die Chancen bekommen habe, ich war persönlich sehr viel in Asien gewesen. Und ja, sicher jedes Jahr mindestens einmal. Und dann, als ich die Chance bekommen habe, damals den Wettstein zu übernehmen, habe ich es gepackt.
Du hast gesagt, sehr früh zu Asien gekommen. Bist du über Bücher, über Filme oder wie hast du den Zugang gefunden?
Vor allem über die Philosophie der alten Meister eigentlich. Und über Bücher, ja, logisch. Und natürlich über das Reisen per se. Eben, ich bin schon, bevor ich 20 war, bin ich schon auf dem Landweg nach Indien gereist, sehr jung. Und bin von dort an nachher jedes Jahr eigentlich irgendwo in Asien gewesen. Ich habe beim SSR damals gearbeitet und wir sind ja schon berühmt gewesen als sogenannte Reisevögli, oder? Wir sind wirklich, und Explorers, wir sind natürlich in all die Länder gereist und dann wirklich hart an den Menschen.
Also wie muss man sich das vorstellen?
Ja, ich bin schon mit den Geissen auf dem Busdach gehockt. Ich habe schon Hühner transportiert. Das ist ja irgendwo mit Einheimischen. Bin sehr weit schon gelaufen, mit dem Velo gefahren. Also ich habe wirklich Destinationen kennengelernt als Backpacker.
Ist es wirklich so gewesen, wie du dir auch vorgestellt hast, als du das erste Mal in Asien warst?
Nein. Also gut, das ist natürlich Asien als Single-Destination ist ja nicht möglich, das gibt es ja nicht, aber es ist jedes Land eine Überraschung. Aber ja, nein, es ist sicher nicht so gewesen, wenn man sich das vorstellt, wenn man irgendwo eben aus den Glarner Alpen kommt. Dann nachher ist man, ja, für mich ist das einfach eine Offenbarung gewesen. Und ich bin natürlich immer sehr gespannt gewesen, und eben, ich bin sehr gern bei Leuten. Und es ist ja schon auch so, obwohl die Umgebung damals sind ja die Leute in Asien schon noch sehr arm gewesen. Aber die Liebenswürdigkeit, der Zugang, den man so gefunden hat, ich tue immer wieder, dass mir Leute sagen, ja, in Asien kommt man nicht so an die Leute her. Wenn man sich Zeit nimmt, dann ist das kein Problem.
Und hast du den Zugang ab von Anfang an gefunden? Ist die Liebe gerade entfacht worden oder hat es gleich einen Moment gebraucht?
Nein, das war wirklich Liebe auf den ersten Blick gewesen. Und natürlich, es gibt schon auch asiatische Destinationen, die schwer zugänglich sind, auch für mich. Und andere, wo es einfach ist. Also die sogenannte Willkommenskultur, die gewisse Länder haben, die ist halt schon, die ist spannend, die ist ja, herzerwärmend, sagen wir es mal so.
In welche Länder bist du bei der ersten Reise? Was hast du für Länder besucht?
Gut, meine erste Reise nach Asien war wirklich über Land bis auf Indien. Das heisst, quer durch die Türkei, dann Iran, Irak etc. Also ich bin in Afghanistan, wenn man sich das heute vorstellt. Und das kann man sich fast nicht vorstellen. Ich könnte mir nicht vorstellen, wie das heute aussieht dort. Und nachher auf Indien. Indien war ein Riesenschock für mich. Richtig ein Riesenschock. Aber ja, es hat sich dann auch relativiert mit den Jahren. Und dann von dort an, nachher die nächste Reise, haben dann auf Thailand gemacht. Und haben dort auch bei einer Familie gewohnt. Und wir haben Reis abgebaut. Also es war wirklich eine Bauernfamilie. Und das hat auch, das hat mich so fasziniert. Von dort an bin ich dann wirklich ein Fan gewesen. Und dann ist relativ schnell ist dann gekommen, dass ich China-Reisen machen beim SSR für Gruppen. Das war ja die erste Reise möglich gewesen nach China. Und dann bin ich auch relativ jung abdelegiert worden, für nach China zu gehen, geschäftlich. Und das ist dann auch nochmal, das ist wirklich, man kann heute sagen, das sind so Augenöffner gewesen, wenn man sie fast nicht mehr erleben auf dieser Welt. Eine so fremde Welt. Und kein Taxi auf der Straße, eben, das können sich die Jungen heute nicht vorstellen. Keine Strassenlaterne, ja, man hat eigentlich ohne Hilfe gar nichts machen. Also man hat wirklich müssen sich auf die Einheimischen verlassen, dass die einem weiterhelfen. Und das sind schon noch Erlebnisse, die speziell sind. Eben heute mit dem Mobile, wo du alles kannst googlen etc. Gut, auch nicht überall, aber gleich. Also es ist schon einfacher geworden.
Wie hast du das sprachlich gemacht? Hast du es schon können, so ein bisschen? Oder vielleicht auch schon sehr gut? Oder wie hast du dich durchgeschlagen?
Gut, ich muss sagen, gut, Englisch habe ich von relativ früh, ich habe ein Jahr in Amerika verbracht. Englisch habe ich immer gut können. Aber was ich muss sagen, ist gerade so off the beaten track, das ist Schweizerdeutsch, die perfekte Sprache. Also Hand und Füße und Schweizerdeutsch. Weil rein von der Sprachmelodie her verstehen das einfach die Einheimischen besser, als wenn man dann Rade brecht und sie eigentlich gar kein Englisch verstehen, außer zwei, drei Wörter. Das wird so schwierig. Aber ja, nein, Hände und Füße ist natürlich schon das Thema. Ja. Und mit einem Lächeln geht alles.
Du hast vorher gesagt, Indien sei ein Schock gewesen. Kannst du das noch ein bisschen konkretisieren, was dort durch den Kopf ist, wo du dort angekommen bist und das alles gesehen hast?
Also, ich habe meinen Augen nicht geglaubt. Also einfach, dass das gibt, dass es so viele arme Leute gibt und wie die behandelt werden. Und das ist auch heute viel besser geworden. Ich meine, das muss man schon sehen. Das sind sehr viele Jahre her und das war wirklich schlimm gewesen. Und das Schlimmste ist ja auch noch, wenn du nicht kannst ventilieren mit jemandem. Also wenn du alleine unterwegs bist, was ich sehr oft gewesen bin, das ist bereichernd, weil man kommt sehr gut an die Leute her. Aber es ist natürlich auch, wenn es dann ein bisschen schwierig wird, ist es auch schwierig für dich. Also du kannst mit niemandem eben über das reden, was du erlebst. Und das ist schon, in Indien würde ich das niemandem empfehlen. Weil das sind zum Teil tatsächlich wirklich schockierende Momente.
In welche Gegend hast du dich besonders verliebt zu Asien, jetzt rückblickend über all diese Jahre?
Oh, gut. Lieblingsländer habe ich ganz viele. Meine erste Liebe, die man wirklich als solche kann bezeichnen kann, ist sicher Thailand. Das ist, die haltet auch an. Die ist heute noch da. Es ist wirklich eines meiner allerliebsten Länder. Aber ich bin ein riesen Fan von Myanmar zum Beispiel, wo man jetzt schon seit Jahren nicht mehr hören kann, was wirklich traurig ist. Es macht einen betroffen. Und dann bin ich ein riesen Fan von Japan. Das ist bekannt, dass ich für Japan schon noch einen speziellen Platz in meinem Herz habe. Aber auch Kambodscha, Laos. Also ich meine, jedes Land findest bei mir immer einen Grund, warum dass ich gerne dorthin gehe.
Du hast vorher auch schon kurz über die Menschen geredet. Wo hast du die herzlichsten Menschen kennengelernt? Oder anders gefragt, wo stimmt die Chemie am besten für dich? Das ist auch je nach Typ ein bisschen unterschiedlich wahrscheinlich.
Ja, sicher. Aber ich meine, so alle südostasiatischen Länder sind grundsätzlich liebenswürdig. Also ja, also das Land des Lächelns geht sicher nicht quer durch ganz Asien. Aber es ist schon so, dass Indonesien zum Beispiel hat wahnsinnig liebenswürdige Gastfreundschaft gegenüber Besucherinnen und Besuchern. Oder eben Thailand, traditionell. Dann Laos, natürlich Kambodscha. Ich meine, Vietnam. Vietnam ganz anders wieder, aber auch liebenswürdig und vor allem auch sehr neugierig. Und das ist ja auch spannend, wenn man merkt, dass sich die Leute auch für einen interessieren. Ich finde das immer schwierig, wenn sie selber nicht... Ja, ich finde das Lustigste, wenn... Also ich habe viel mit Frauen zu tun in diesen Ländern, die dann sagen, komm zu mir zum Kaffee und dann sitzen wir irgendwo in der Küche oder an der Feuerstelle, je nach Dings. Und dann erzählen sie und ich erzähle und sie fragen mich. Und ich meine, sie sind ja mindestens ebenso neugierig wie ich. Und das ist schon, der Austausch ist schon super.
Du hast gesagt, Vietnam anders als die anderen. Inwiefern unterscheidet sich die Mentalität?
Gut, sie sind neugieriger, würde ich sagen. Offener gegenüber Westlern. Und vor allem natürlich auch ein bisschen, ja, man kann sagen, ein bisschen pushier. Ja, sie und geschäftstüchtig halt auch. Und darum, sie reden mit einem. Also ich meine, es ist schon noch so, dass jetzt zum Beispiel, wenn du in Laos auf den Meer gehst, selbst jemand, der gewöhnt ist, auf dem Meer sich zu bewegen, wird dir seine Sachen zeigen, aber nicht gross darauf bestehen, dass du jetzt das musst kaufen. Während in Vietnam auf dem Meer merkst du dann, da ist jemand dahinter, der Interesse hat und dir Blaue vom Himmel erzählt, damit du das kaufst.
Dann kommst du nicht davon, ohne dass du etwas gekauft hast.
Ja, also natürlich kann man mit dem Lachen geht alles. Aber ja, aber es ist nicht so krass, wie jetzt mit einem Inder müssen zu verhandeln, aber es ist schon sicher eine Steigerung von anderen südostasiatischen Ländern. Ja.
Dieser Podcast wird präsentiert von Excellence. Buchen Sie Flussreisen mit stilvollem Komfort, bester Küche und wertvollen Begegnungen auf excellence.ch.
Die ersten 9 Monate vom Jahr 2024 sind bald durch. Bist du zufrieden, wie das Geschäft läuft bis jetzt in diesem Jahr?
Es ist ja ungewöhnlich in unserem Business, dass man sagt, man ist sehr zufrieden.
Aber schön, ungewöhnlich, aber schön.
Ja, nein, ich bin sehr, sehr zufrieden.
Was schöner im Vergleich zum Vorjahr, wo ja auch schon was sehr gut gegolten hat?
Ja, das ist eben das auch Erstaunliche und ein bisschen Unerwartete. Dass, also, wir haben das Budget schon vor 3 Monaten erreicht. Und obwohl ja eben durch das letzte Jahr, weil es so wahnsinnig gut gelaufen ist, haben wir ja auch rechte Ziele gesetzt. Ja, und die haben wir jetzt noch ein bisschen ausgedehnt. Nein, es läuft super. Das ist wirklich ungewöhnlich gut. Man merkt einfach, dass die Leute auf Asien wollen. Und wir haben eigentlich alle Ingredienzen, die es braucht, um die Leute auch dort herzubringen. Ja.
Haben das Team sogar noch müssen ausbauen, dass er alles könnt managen?
Allerdings, ja. Es ist nicht einfach, weil mit neuen Leuten müssen natürlich auch mal eingeführt werden. Aber wir haben ein super Team beieinander. Gut, wir können zum Glück bauen auf eine Crew, die schon sehr lange dabei ist und ja schon früher, also wo wir zum Teil über 20 Jahre miteinander arbeiten. Und das ist schon, auf dem kann man gut aufbauen. Und dann haben wir mehrere junge Leute, die wahnsinnig gut und richtige Fans, die super arbeiten und uns wirklich weiterbringen. Das ist lässig.
Wie erklärst du den momentanen Asien-Boom, Asien-Hype?
Gut. Grundsätzlich habe ich immer damit gerechnet, dass es irgendwann einmal wieder wird sehr stark kommen. Aber in dieser Form, wie wir das jetzt erleben, muss ich schon sagen, bin ich selber ein bisschen überrascht. Und ja, wir haben Nachholbedarf. Ich meine, in Asien ist 3 Jahre lang nichts gegangen. Es ist ja nicht wie andere Destinationen, die zumindest teilweise offen waren. Wir haben wirklich richtig gelitten. Und eben, die Destinationen sind oft ganz zu gewesen. Und das gibt natürlich Nachholbedarf. Aber es ist schon auch so, ich meine, wir haben so viele Repeaters. Und das heisst, die Leute sind begeistert von dem, was sie vorfinden vor Ort und wollen wieder gehen. Wir haben ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Und jetzt, wo die Flüge auch wieder halbwegs normale Preise haben, ist es auch wieder sehr attraktiv.
Du sprichst Preise an. Wo stehen wir da? Hat sich das wirklich wieder alles ein bisschen nivelliert? Oder wie schätzt du das ein?
Gut, Preise vor Ort sind ja nie massiv gestiegen. Die sind ja eigentlich auf dem 19er Stand mehr oder weniger geblieben. Dann sind die Preise, bis letztes Jahr so gut gelaufen ist, sind sie aufgegangen, aber die Währungen runter. Das heisst, wir haben praktisch wieder das gleiche Niveau. Das Einzige, was einfach wirklich wahnsinnig teuer war, war das letzte Jahr, waren die Flüge. Also wenn man ein bisschen spät dran war, dann hat man wirklich richtig heftig. Also wir haben ja, ich gehöre zu denen, die immer gesagt haben, man muss ein normales Preisniveau erreichen bei den Flügen. Das war viel zu tief. Aber wo es dann plötzlich 4-5-fach war, habe ich dann auch gefunden, ja gut, also so haben wir es jetzt auch nicht gemeint. Aber jetzt hat sich das ein bisschen ausnivelliert. Jetzt sind wir wieder in einem normalen, mehr oder weniger normalen Niveau, wo man kann sagen kann, die Preise kann man zahlen. Und wenn es nicht gerade, ja, es ist halt schon so, es ist auch ein Phänomen, dass alle gerade am gleichen Ort her. Also der Sommer mit Bali, ich weiß nicht. Ich finde Bali so eine schöne Destination und wirklich auch jede Reise wert. Aber wenn alle zur gleichen Jahreszeit einfach an den Ort herrennen, dann nachher wird es wirklich schwierig. Also man hat den Verkehrskollaps und alles. Und, oder auch nach Japan zum Beispiel, finde ich super. Und meine Japan ist ja viel, viel grösser, das verträgt den Tourismus. Aber es wollen schon sehr viele alle das gleiche Ort her. Ich könnte es auswendig vorsagen. Aber es ist, ich kann auch die Leute beruhigen, die nach Japan wollen und sagen, ja, das hat jetzt viel zu viele Leute, das stimmt so nicht. Es ist einfach, das ist wie wenn alle Inder auf Interlaken rennen. Das ist in Japan genau das Gleiche, wenn jeder auf Takayama will. Ich meine, das ist ein wunderschöner Ort. Aber es gibt rundum noch 10 so wunderschöne Orte, die einfach niemand kennt. Und man kann dort her. Und dann hat man wirklich Local Life und ein wunderschönes Dorf und eine tolle Umgebung und kann wandern und sein. Und es ist alles auch möglich. Aber es braucht ein bisschen mehr Vertrauen, dass dann wir schon wissen, wodurch.
Wie managen Sie Destinationen betreffend Personal, Fachkräfte, also Guides in den Hotels etc.? Können Sie das noch managen mit dem Ansturm oder wie sieht das aus?
Gut, das kommt auf die Destination drauf an. Also die einen Destinationen haben sich sehr gut erholt, die haben auch das Personal zum Teil behalten können. Und haben da auch gerade, also meine, das hat man gesehen, in Thailand hat es beides gegeben. Es hat Hotels und Operator gegeben, die alle Leute behalten haben. Und die sind auch gerade wieder auf Zack gsi. Also das war kein Problem gsi. Und dann hat man andere gesehen abstürzen, oder? Wo einfach dann der Restart, der dann schon sehr schnell kam, ist, dann nicht mehr haben können bewältigen. Bei Japan haben wir eine ganz spezielle Situation, weil die haben praktisch 80% von ihrem Fachpersonal verloren. Also alle, auch unsere Kollegen, also Touroperator, Incoming-Agenturen, die Reiseleiter haben andere Jobs gefunden. Man muss schon sehen, Tourismusangestellte sind unglaublich gut ausgebildete Leute, die auch gut arbeiten können. Die haben natürlich in einer so einer ausgerechneten Wirtschaft, wie das Japan hat, haben die dann sehr schnell einen Job gehabt. Und das Land war 3 Jahre zu. Ich meine, die kommen nicht mehr zurück. Oder nur noch wenige. Und das hat uns nachher vor riesige Probleme gestellt. Das ist wirklich, also eben, ich sage immer, das ist eine Destination, wo man einfach Geduld haben muss. Anders geht das gar nicht.
Wie sieht es in Thailand aus?
Thailand hat sich, wie gesagt, also sehr viele haben sich gut erholt. Und grundsätzlich sind wir dort back to normal, more or less, wirklich. Es ist halt einfach, dass natürlich durch das, dass die Russen praktisch sehr viel vom Thailändischen, also weil sie nicht mehr nach Europa kommen, gehen sie halt nach Thailand. Oder sehr viele Chinesen natürlich jetzt auch wieder. Und das sind Märkte, die sehr schnell und reagieren und vor allem auch viel Geld haben. Und dann müssen wir immer um unsere Zimmer kämpfen.
Es Es gibt ja so ein bisschen die Kontroverse zu Thailand betreffend auch am Overtourism. Auf der einen Seite sagen die Behörden immer, ja, wir gehen das an, wir wollen die Touristenströme besser verteilen. Auf der anderen Seite machen sie sehr viel, damit eben noch mehr Leute kommen, mit neuen Kreuzfahrtterminal und so weiter. Wie beobachtest du das Ganze?
Ja, sehr kritisch. Also es ist schon zum Teil, eben, das ist, es ist sehr kontrovers. Also es gibt Leute in Thailand, die sehen die Problematik wirklich gut und haben das begriffen und geben auch Gegensteuer. Andere halt wieder, geht es nur um den Umsatz. Oder? Wenn ein Tourismusminister sagt, da müssen noch 30 Millionen mehr her, dann ja, wo findest du die? Also sicher nicht in Europa. Und darum ja, ist es manchmal etwas schwierig. Aber ja, wir versuchen, diesen Einfluss wahrzunehmen. Aber ja, es ist wie überall auf dieser Welt.
Jemand, der etwas länger gebraucht hat, gefühlt, um wieder aus den Startblöcken rauszukommen, nach Corona, ist China. Nimmt dort der Tourismus auch wieder Fahrt auf? Oder wie sieht dort die Situation aus?
Ja, also wenn man es jetzt vergleicht mit dem letzten Jahr, dann haben wir auch da haben wir über 100% Wachstum. Aber ich meine, man muss schon sehen, früher war das eine von unseren Hauptstandbeinen. China ist eine grosse Destination, kann man jetzt sagen, als Destination, aber wird auch wieder kommen. Aber es braucht ein Learning von allen Seiten. Also man muss einmal eins sehen. Gerade in China sind Touristiker alle relativ alt gewesen. Und die haben die während der Corona-Zeit, die haben sich ja nicht können bewegen, haben sich praktisch alle pensionieren lassen. Also wirklich, da haben wir zum Teil aus Teams raus, von 10 Leuten sind 9
nicht mehr. Oh, geht das so?
Ja, ja, also nicht. Aber natürlich, sie haben genug Leute, also die haben dann halt Junge, aber die Jungen haben zum Teil noch nie etwas mit einem Westler zu tun gehabt. Und das ist dann schon eine Herausforderung, wenn man plötzlich mit Teams muss arbeiten muss, die gar nicht verstehen, was wir sehen wollen, was unsere Leute sehen wollen. Die sind dann so Instagram-Fans und das ist ein Spot, wo man fotografieren kann und dort ist ein Spot und da stehen wir die Harzberg, oder? Es ist dann lustig, also wir haben sehr viele Gespräche auch, wo ich dann erkläre, was unsere Kunden suchen und dass die auch alles China sehen wollen. Und sie sind dann verblüfft, oder? Dass sie nicht nur das Moderne und das Ultra, alles schnell und ultra hoch und ultra modern, sondern dass alles China für uns totale Faszination ist. Und das ist schon noch, also das sehe ich noch als eine von der grossen Aufgaben der nächsten 2-3 Jahre an, wo man muss das wieder richtig neu zusammensetzen. Auch vor Ort, das haben sich die Bedingungen natürlich komplett verändert. Ich meine, heute kommst du an Orten, wo du früher 2-3 Reisetage hast müssen, bist du heute in 2-3 Stunden. Oder? Also man muss schon sehen, das Land hat sich entwickelt in einer Geschwindigkeit, wo man sich fast nicht vorstellen kann. Also was die Entwicklung, die wir in den letzten 30 Jahren in der Schweiz gemacht haben, haben die in den letzten 3 Jahren gemacht, oder?
Ein Land, das zurück auf die touristische Landkarte möchte, gerüchteweise, ganz bestätigt ist es noch nicht, ist Nordkorea. Würdest du jemandem empfehlen, Nordkorea zu bereisen, oder ist das einfach quasi eine geführte Pauschalreise unter ständiger Überwachung, die sich für niemanden lohnt? Wie schätzt du das ein?
Also da habe ich eine ganz klare Meinung. Ich würde nie, aber ganz und gar nie, das jemandem empfehlen. Ich gehe an Destinationen, wo ich mit Leuten reden kann. Und in Nordkorea kannst du nicht auf jemanden zugehen und mit dem reden, der kriegt so eine Panik im Gesicht, dass du gerade weisst, oh, was ist da los? Also nein. Das ist, also ich finde, Nordkorea ist eine No-Go-Destination, solange das so ist, wie es ist.
Hast du Hoffnung, dass sich das vielleicht mal ändert? Ich meine, es ist sehr schwierig zu einschätzen, aber jetzt kann das irgendwie durch die Entwicklung, du kennst Menschen dort auch, glaubst du, dass dort mal etwas noch passieren kann? Oder ist das alles so verkachelt?
Gut, es ist, natürlich ist es relativ verkachelt, aber nicht unlösbar. Also Ich meine, man muss schon sehen, das ist eine Machtelite, die dort am Ruder ist. Wenn die mal weg ist, dann nachher, kommt ja vielleicht dann wieder Common Sense zum Tragen.
Also du hast die Hoffnung noch nicht aufgegeben für Nordkorea?
Nein, wirklich nicht. Also jetzt, ich weiß nicht, ob ich das noch erlebe, aber als aktive Touristikerin, aber grundsätzlich gebe ich die Hoffnung nicht so schnell auf. Also ich meine, die Leute, es ist ja schon so, dass auch, die sind ja nicht so viel anders als die Leute in Südkorea und die sind ja auch super. Also es hängt ja nicht an den Leuten, sondern es hängt einfach an dieser unglaublichen Kontrolle und Repression. Mhm. Also ich finde auch, politisch interessiert mich das weniger. Wir sind keine Politiker, wir sind Touristiker. Aber wenn du nicht mehr kannst ein Erlebnis haben, weil dein Gegenüber eben nur schon das, dass du die Person zugehst und sie ansprichst und vielleicht sogar noch etwas retour kommt und dann nachher, wenn du die Panik siehst in diesen Gesichtern, dann ja, das gefällt mir gar nicht.
Ruth, wir steuern schon aufs Handy zu und am Schluss fange ich immer drei Sätze an, wo ich froh wäre, wenn du für mich fertig machen würdest. Wenn ich nicht in Asien bin, dann verbringe ich meine Ferien am liebsten.
In Portugal.
Ich bin nie auf Asien ausgewandert, weil
ich den Lebensstandard in der Schweiz sehr schätze. Ich schätze die Nähe von meinen Freunden, von meiner Familie.
Und meine nächste Reise geht auf?
Ganz an einem speziellen Ort her, nach Mentawai in Indonesien.
Ruth Landolz, danke vielmals fürs Gespräch. Ich wünsche dir privat und beruflich alles Gute.
Dankeschön.
Und euch danke vielmals fürs Zuhören. Den nächsten Travel News Talk gibt es heute in einer Woche. Ciao miteinander.